zurück bei Antenne Traumstadt, zurück aus der Gruft. Geschichte aus der Gruft, Folge Nummer 3.
Ja.
Mollys Masken, 6. Staffel, Folge 2. Hallo Marco.
Hi Björn, grüß dich. Ich habe gerade ja gesagt, weil ja. Ich das so als, ich habe so ein Fragezeichen hintergehört. Folge 3, ja.
Ja, ist es. Ja, Folge 3 unseres Sendeformats Geschichten aus der Gruft, ja. Folge 2 der 6. Staffel, die wir hier besprechen. Mollys Masken, Only Skin Deep.
Ja, ist ja. Ein bisschen kompliziert.
Hast du rausgesucht, ne?
Habe ich rausgesucht tatsächlich, ja.
Ja, warum?
Ich hab überlegt, was wir gucken könnten. Also wir hatten ja schon Tales from the Crypt dann mal besprochen, dass wir da so ein paar Folgen und was zu sagen. Und dann habe ich einfach eingegeben, was sind denn die härtesten Tales from the Crypt-Folgen? Also bitte, irgendwas muss man ja anfangen. Und dann kam auch die bei raus. Und dann habe ich auch noch mal eingegeben, was sind die besten? Und da war auch Mollys Masken, die wir heute besprechen, auch wieder mit etlichen anderen dabei. Und dann dachte ich, komm, der spielt zu einer schönen Zeit und ich hatte bis das Skript, das kann man ja durchaus offen und ehrlich sagen, habe ich ja irgendwie vor einem halben Jahr dann irgendwie geschrieben. Für die, die uns regelmäßig zuhören, werden sich wundern, ich schreibe ja eigentlich nicht die Skripts. Das ist ja eigentlich irgendwie meistens Aufgabe von anderen. Aber ja, ich hatte Bock und dann habe ich das gemacht und dann ja, sitzen wir hier und besprechen Mollys Masken.
Ja, sehr schön, denn also ich habe die Serie jetzt in ihrer Gesamtheit schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe natürlich einzelne Folgen auch im Kopf, so deshalb, also ich würde das mit den härtesten Folgen, ja, vielleicht können wir gleich darauf eingehen, was damit vielleicht gemeint ist, grundsätzlich vom Garstigkeitsfaktor, vom Gore-Faktor oder so, gab es da natürlich echt auch andere Kaliber. Da kann man auch immer wieder erstaunt sein, wie hart diese Serie wirklich ist. So, ne? Aber die Thematik ist etwas...
Keine einfache hier, die Thematik.
Ja, nee, auf keinen Fall, genau. Also da, hier geht es ja nicht nur um Gore, hier sind ja auch so andere Dinge, wo man denkt, so, das ist jetzt für den Otto-Normalverbraucher, der vor dem US-Fernseher saß, auch nicht normal. Ja. Genau, ja, eben, ja. Wohlgemerkt.
Ja, genau.
Ja, genau. Regie William Malone, den hatten wir letzte Woche erwähnt, ne? Oder du hattest ihn erwähnt.
Genau, exakt, wegen dem, du hattest ja House on Haunted Hill mitgebracht. Ich bin dann auf die Remakes zu sprechen gekommen und wir hatten ja auch noch, also bei dem Remake von House of Haunted Hill, um das mal jetzt mal zu komplettieren, hat eben William Malone Regie geführt und wir hatten auch in der Gazette überlegt, ob es da nicht noch mehrere gab. Und es gab noch House of Wax. Das hat er auch ein Remake erhalten.
Mhm. Ah ja, genau. Naja, egal. War eh nichts Besonderes so. Ne? Also William Malone ist jetzt schon irgendwie so ein Name, aber ich hätte dir auch aus dem Kopf nicht genau sagen können, wer es jetzt genau ist. Aber wir haben ja was mitgebracht.
Genau. William Malone, der hier Regie geführt hat, hat bereits im Alter von 14 Jahren so Home-Videos mit seiner 8mm-Kamera gedreht und hat so selbstgestaltete Monstermasken für Halloween kreiert. Und im zarten Alter von 19 zog er nach Los Angeles und fing an bei den Don Post Studios im Bereich Kostüme und Make-up sowie als Maskenbildner zu arbeiten. Und er war unter anderem auch für das Design der Maske von Michael Myers im Horrorfilm Halloween verantwortlich. Das war mir tatsächlich neu. Ich dachte, die haben diese verbrannte William Shatner-Maske einfach so gelassen, aber...
Nee, die haben die ja nur umgestülpt, ne?
Ja, also, genau, umgestülpt, genau,
einfach
umgedreht, umgestülpt, ja,
und
stimmt,
weiß
genau.
angemalt oder
ja,
so.
Stimmt. Später hat er dann an der UCLA, also an der University of Los Angeles, Regie studiert und drehte 1980 mit einem Budget von 74.000 US-Dollar seinen ersten Film, nämlich den Sci-Fi-Horrorfilm Scared to Death. Kenn ich nicht, kennst du den?
Nee, kenne ich tatsächlich auch nicht.
Ja, der hat dann irgendwie 85, gelang ihm wohl der Durchbruch mit Creature.
Ja, ja, der ist wirklich gut, ne? Genau, also da haben wir einen Film mit Klaus Kinski. Dieser Film würde wunderbar auch in diese Produktionslinie von Roger Corman passen, mit Mutant oder Galaxy of Terror und diese anderen Science-Fiction-Filme, die er in diesem Dreh gedreht hat. Also diese üblichen oder diese italienischen Antworten von Margheriti oder so, die so auf Alien basieren. Und da ist Creature auf jeden Fall ein toller Film mit auch einem guten Klaus Kinski. Und der Film ist ja auch angekündigt worden. Ich meine auch von Wicked Vision, dass er demnächst kommt. Sieht auf jeden Fall gut aus, macht Spaß. Und ich glaube aber, Klaus Kinski und William Malone, die hatten tatsächlich große Konflikte.
Beef.
Ja, ich glaube, da ging es drunter und drüber.
Ja, gut. Ja, mit wem nicht, aber naja, die nächsten 14 Jahre.
Mit Jeff Franco zum Beispiel nicht.
Haben die sich geliebt, ja?
Also
die,
ja, also ist, ja, also tatsächlich, also die Europäer, es gibt einige Regisseure, die wirklich gut mit Kinski konnten, weil die halt einfach auf ihn eingegangen sind und das absolut genutzt haben, dass sie ihn hatten, okay, und dachten, ja gut, lass den mal machen, das kann nur Geld bringen.
Ja, ich meine, ich kann ihm auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich meine, natürlich in der Öffentlichkeit, wir kennen nur irgendwie diese ganzen Kämpfe mit Werner Herzog, ne?
Ja, ja.
Und jetzt, wie du sagtest, eben mit hier dann, aber wahrscheinlich wird der Mann hat irgendwie ewig viele Filme gemacht. Der Großteil wird mit ihm offensichtlich klargekommen sein.
Ja, und ich würde auch mal so ein bisschen behaupten, dass der Werner Herzog den Klaus auch gerne mal provoziert hat, weil er nämlich genau wusste, wie er ihn da steuern kann und andere Regisseure eher so ein bisschen Respekt hatten und dachten, lass uns mal lieber vom Klaus steuern.
Ja, ja, und wahrscheinlich auch nochmal ein Stück moderne irgendwie Legendenbildung oder was auch immer.
Ja,
dass
ja,
das,
ja.
Naja, so gut. Die nächsten 14 Jahre verbrachte auf jeden Fall hier unserer William Malone hauptsächlich mit Fernsehproduktionen. So drehte er eine Episode der Serie Freddy's Nightmares und eben einige Folgen von auch der heute, ja, von die auch heute im Fokus steht, der Serie Tales from the Crypt, Geschichten aus der Gruft. Und ja, durch diese Zusammenarbeit, das hatten wir ja schon in einer der Folgen erwähnt, hier die Produzenten sind Joe Silver und Robert Zemeckis, bekam er dann 1999 den Auftrag, den eben erwähnten William Castle-Klassiker House on Haunted Hill, ja, beim Remake Regie zu führen. Das war so der erste Horrorfilm von Silvers, also Joe Silvers und Robert Zemeckis, neu gegründeter Produktionsfirma Dark Castle Entertainment, und wurde tatsächlich auch den Halloween 99, wo er dann ins Kino kam, zu einem recht respektablen Hit an den US-Kinokassen. Naja, hier folgt dann 2002 der Flop4.com. An den Titel kann ich mich noch gut erinnern.
Ich wollte gerade sagen, ja, ja, das war diese Internet-Horror-Zeit, ja, genau, wo man alles irgendwie so, alles musste so hip internetsprachenartig dargestellt werden.
Genau, das war mit Natasha McElhone, die fand ich immer ganz nice, und Stephen Dorff, den werden die meisten wahrscheinlich aus Blade kennen. Und sonst, oder auch Space Truckers
hat er auch mitgemacht. Und wir kennen ihn aus The Gate, ne?
Ja, genau. Und Space Truckers von Stuart Gordon hat er auch mitgemacht.
Ah, okay.
Und dann gab es irgendwie noch so eine Regiearbeit zu The Fair-Haired Child im Rahmen von irgendeiner Showtime, also diesen großen US-Fernsehserie. Das war hier im Rahmen der Masters of Horror. War wohl auch die meistgesehene Episode der ganzen Season, also in Amerika. Das lief ja im Fernsehen.
Okay.
Kann ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu sagen, obwohl ich die alle gesehen habe.
Ja, ich erinnere mich jetzt auch wirklich gar nicht daran, welche Episode das gewesen sein könnte. Erste Staffel?
Das habe ich nicht aufgeschrieben. Das tut mir
leid. Aber bestimmt.
Ja, keine Ahnung. Magst du kurz hier was zu den Schauspielern sagen, bevor wir dann irgendwie ein bisschen auf Musik, Kamera eingehen,
ja,
und dann in den Film?
Darsteller sind tatsächlich hier sehr übersichtlich. Eigentlich haben wir hier nur zwei Hauptdarsteller und beide kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben ja in dieser Serie immer wieder Gaststars und Leute, wo man weiß, ah ja, okay, ja klar, braucht man gar nicht nachgucken, wer das ist, man weiß es. Aber hier wird es schwierig. Hier wird es schwierig bei unserer Sherry Rose, die unsere Molly spielt, weil man wird sie ohnehin nicht erkennen. Und ich hätte sie wahrscheinlich auch ohne Make-up nicht erkannt. Sie hat irgendwie Nebenrollen in Unlawful Entry von 92.
Mit Kurt Russell?
Und, ah ja, okay. Und in Kingpin von 96. Sagt mir beides nichts.
Kingpin, einer der besten Sexszenen ever. Das ist eine Komödie von den Farrelly-Brüdern, wo irgendwie Woody Harrelson mit seiner Nachbarin, die irgendwie 70 plus ist, schlafen muss, um da irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann gibt es diese Szene, wo nach dem Sex, wo er so kotzt und sie liegt rauchend im Bett und sagt so, ich hätte vielleicht sagen sollen, dass ich beim Sex immer scheißen muss. Das ist so hart.
Ja.
Genau.
Und Co-Regie Joe D'Amato.
Ja, genau. Und Unlawful Entry, da kann ich mich so ganz vage dran erinnern. Weil ich meine, da spielt Kurt Russell den Bösewicht, irgendeinen so bösen Cup. Das ist so ein klassisches Thriller-Ding aus den 90ern.
Unser Peter Onorati oder Onorati, tja, auch der sagt mir gar nichts. Der spielt hier unseren Karl, außer dass er extrem unangenehm ist, der Typ so. Ne? Ich meine, gut, das passt ja auch zu seiner Rolle. Aber ich kann ihn mir auch nicht freundlich vorstellen. Und ich kenne auch nicht Serien wie Civil Wars von 1991 bis 1993. Wahrscheinlich irgendwie so eine Bürgerkriegsserie, oder? So eine
amerikanische. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber ja, wahrscheinlich.
Ja, hier könnte man heutzutage an Marvel denken. Hätte sie jetzt nicht geschrieben hier
Avengers, Civil Wars oder irgendwas.
Da hat er mitgespielt. Spider-Man. Der ist dann von der Zukunft in die Vergangenheit zurück, um hier bei Mollys Maske mitzuspielen. Nee, so war es nicht. Ja, This Is Us.
Auch eine sehr bekannte Serie. Ich irgendwie bei der Frau mal mit reingeguckt und für belanglos empfunden. Ja, musiktechnisch Score hier von Nicholas Pike, regelmäßiger Komponist für viele, viele Tales from the Crypt Folgen, liefert hier eine ganz nette Klanglandschaft ab mit ein, zwei elektronischen Elementen, fällt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig auf, muss man sagen. Pike komponierte übrigens auch den Score für Filme wie Sleepwalkers, also die King-Verfilmung und The Shining, aber jetzt ne, die Miniserie von 97, also nicht genau. Das andere ist ja Wendy Carlos.
Der Minimüll.
Der Minimüll, genau.
Ja, Kamera, da haben wir jemanden, der tatsächlich dann später mal kurz bekannt in Anführungszeichen wurde. Also das, was er gedreht hat, ist wahrscheinlich bekannter als er selber, der das gedreht hat, weil das, was er gedreht hat, jetzt nicht gerade auf Begeisterung gestoßen ist. Rick Botha hat nämlich später, also er hat hier als Kameramann für unterschiedliche Episoden für Tales from the Crypt gearbeitet. Das ist ja klar, also das war ja so ein Wechsel dann immer, gab es so einen gewissen Cast und da hat man sich wahrscheinlich immer die rausgepickt, die gerade da waren oder Zeit hatten. Und er ist dann später als Regisseur für mehrere Hellraiser-Filme in Erscheinung getreten. Ich weiß, also ich meine, es wäre Hellraiser 5 und 6 oder ist es 6 und 7? 5, 6 und 7? Also Inferno ist eigentlich 5.
Ich kenne die Reihenfolge nicht. Wir haben Hellraiser Deader, dann irgendwie
Hell. Das ist 7. Hellworld ist 8 und.
Genau, Hellworld hat er auch gemacht und Hellseeker
ist 6.
Ich bin irgendwann ausgestiegen bei. Genau,
ich weiß, also Inferno ist 5, Seeker ist 6. Was sagt Deader ist 7, dann Hellworld ist 8. Genau, und dann kam dieser Revelations.
Genau, der war ja nicht 9. mehr dabei.
Nee, genau. Also, was hat er jetzt gemacht?
Deader, Hellworld und Hellseeker. Also, um es mal chronologisch darzustellen, Hellseeker 6, 7, 8. 2000. Ja, genau, 6, 7, 8, dankeschön.
Ja, verrückt. Genau, ja, alles Filme, mit denen man sich jetzt tatsächlich nicht unbedingt brüsten kann.
Ja. Ja, ich glaube, mehr können wir so groß zu Cast und Co. gar nicht sagen. Ich würde vorschlagen, ich steige mal in die Folge ein. Ja, wie bei jeder Tales from the Crypt-Folge haben wir natürlich wieder dieses klassische Intro mit dem Crypt-Keeper, der begrüßt uns hier an einem Pokertisch sitzend. Ich hatte erst das Gefühl, ich habe die falsche Folge eingeschoben, denn wir hatten ja unsere Poker-Folge mit Lance Henriksen und Co., wo die sich ihre Gliedmassen abtrennen und ja auch dann eben diese Spielchen spielen. Aber das war die richtige Folge. Und der rammt irgendwie so, unser Keeper rammt so eine Gabel in ein auf dem Tisch liegendes Herz und sagt, jetzt musst du bluten. Irgendwie Pik ist Trumpf und sticht natürlich Herz. Also dieses ja, irgendwie, was ist das? Skat? Keine Ahnung. Lacht eben laut, begrüßt die Zuschauer und sagt dann irgendwie so ein bisschen Nebengeplänkel, da sitzen noch so zwei Skelette links und rechts, dass die heutige Geschichte Mollys Masken heißt.
Genau. Und dann sind wir auch eigentlich hier schon so, ja, sehr passend im Monat, Oktober. Wir sind nämlich auf einer Halloween-Party. Das wird uns auf jeden Fall durch mehrere Kürbisse bewiesen, die da rumstehen. Ja, und die Leute haben natürlich alle Masken an. Es ist alles schön gruselig dekoriert und die Laune ist dementsprechend gut. Und eine Band ist sogar eingeladen. Also, ja, alles hervorragend. Und unser Karl kommt jetzt als Pirat verkleidet an und wird von einem als toten Abraham Lincoln verkleideten Mann aufgehalten und gefragt, was er hier zu suchen habe. Also er hat so ein schönes Einschussloch oben in der Stirn. Genau. Man sieht auch richtig, dass das die Maskenbildner von dieser Serie gemacht haben und nicht einfach so der Typ selbst, der sich geschminkt hat, ne? Weil es einfach zu gut aussieht. Ja, ja. Karl reagiert auf jeden Fall sichtlich gereizt und seine Einladung sei wohl auf dem Postweg abhanden gekommen. Das behauptet er. Er ist halt nicht wirklich eingeladen worden.
Ja, die beiden sind wohl Freunde. Nee. Ja, nee, ist nicht. Ne? Die beiden sind wohl Freunde, doch Karl soll wohl wieder gehen. Zumindest legt das Abraham Lincoln, nenne ich ihn jetzt mal, der Tote, ans Herz. Und hier geht es wohl offensichtlich um so ein bisschen mehr. Hier geht es wohl um gebrochene Herzen und seine Ex, also die Ex von Karl, die anwesend ist. Und man sieht auch dann immer wieder so, die Kamera schwenkt auch immer wieder oder schneidet immer wieder auf so eine Lady, die mit so einem anderen auf der Tanzfläche tanzt. Unser Karl, ja, wie du gerade schon sagtest, ne, recht gereizt, lässt sich auch nicht vertreiben und sagt, komm, ja, zum Abraham Lincoln, ein Drink und dann bin ich auch wieder weg. Und setzt dann so seine, sie hat so eine goldene Piratenmaske oder wie, im Grunde genommen so eine goldene Maske wie aus dem Swingerclub. Also die, also er sagt da eben so, komm hier, mich erkennt eh keiner und keiner wird es bemerken, ein Drink und dann bin ich wieder weg. Und dann geht er eben auch Richtung Bar.
Mir fällt da so eine Geschichte ein. Ich war mal mit einer Freundin früher in so einem Maskenladen. Achso. Nee. Also es war doch so zu Schulzeiten und ich wollte so eine Maske kaufen, wie Robin die trägt. Also,
ja, also, so was eine, ist das hier so, auch.
Ja, genau, ja. Aber nur halt in Schwarz. Ne? Und ja. Dann war ich hier in Köln beim Zauberkönig, war mit ihr da und habe dann diese Maske gekauft und nachher rausgehen, meinte sie, dass ihr das total unangenehm gewesen ist. Diese Maske mit mir darin zu kaufen, weil sie dachte, die Verkäuferin würde denken, wir wollten die für irgendwelche Spielchen benötigen. Das habe ich irgendwie auch nie wieder vergessen, weil ich dachte, wie kommst du darauf? Also ich meine, man geht ja auch zum Zauberkönig nicht, um SM-Spielzeug zu kaufen, oder?
Ja, aber das ist so ganz, also das ist ja ganz klischee-mäßig so, wenn man so mal so ein paar Dokus gesehen hat, die da im Swingerclub unterwegs sind, die haben alle so diese Masken,
ja, ja, wo die, ja, Augen so verdeckt Schatt, sind. Ne? Ja. Genau, Eisweit Schatt in Edel haben die da halt so. Stimmt, in billig. Ja. Ne? Ja. Und heute kannst du es beim Teddy kaufen, bei jedem Kostüm- oder Halloween-Event. So, ne? Naja, da, das fiel mir gerade ein.
Ja, schöne Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Unser Karl, der steht jetzt hier eben maskiert an der Bar und gönnt sich einen Drink, als eben eine Frau, die eben auch schon auf dieser Tanzfläche gesehen haben, von hinten sagt, dass er entweder der unverschämteste Mann oder der dümmste sei und dass sie wohl doch nun einen Gerichtsbeschluss brauche, um ihn endlich vom Hals zu haben. Also sprich irgendwie so eine, wie sagt man im Englischen, das ist Restraining Order, irgendwie Unterlassungsklage da irgendwie einreichen müsste. Und
er dass sagt, er sich nicht nähern darf.
Genau,
auch, ne?
Exakt. Ja, genau. Exakt. Und er sagt, mir geht's gut, Linda, und dir? Und es ist wohl eben seine Ex-Freundin. Das kommt wohl später heraus, dass es nicht Frau ist, aber Freundin. Und die beiden streiten sich dann überaus zynisch. Und man kann aus diesem Streitgespräch sehr offensichtlich heraushören, dass er wohl in dieser Beziehung gewalttätig gewesen ist.
Genau, weil sonst würde sie ja auch nicht mit dieser Selbstverständlichkeit das sagen, dass sie sich einen Gerichtsbeschluss holen würde, ne? Wenn er nicht irgendwie sie verfolgt oder keine Ahnung, ja, stalkt. Ne? Genau. Ja, er sagt, dass er dachte, dass er ihr immer gegeben hat, was sie verdient habe. Aber wenn er das getan hätte, hätte er sie umgebracht. Also das ist schon, ist es eine gute Stimmung hier. Hinten wird getanzt und Party gefeiert und vorne wird sich gehasst. Und ich finde, die passen ja auch alle so in dieses Konzept des sich Hassens. Ne? Also auch sie ist ja auch irgendwie so eine, ja, sie sieht gut aus, aber man merkt schon, dass er halt einfach auch ein Drache ist. Weil irgendwie zieht es sich dann ja auch manchmal ganz gerne an, das Ganze. Und dieser Abraham Lincoln-Typ ist ja auch jetzt kein Sympath.
Nee,
so, also alle sind so eigentlich irgendwie unangenehm.
Genau, es gibt generell keine Sympathen hier in dieser Folge. Wenn dann überhaupt auch, genau. Molly.
Ja, jetzt provoziert sie ihn auf jeden Fall weiter und will eigentlich, dass er sie auch noch schlägt. So, damit sie endlich das hat, was sie haben will. Wahrscheinlich hat er immer irgendwas gemacht, was sie entweder nicht beweisen konnte oder was noch so immer so kurz vor der Legalität war und will ihn jetzt halt einfach so weit kriegen, dass sie dann wirklich endlich was hat.
Ja, genau.
Naja.
Genau.
Aber er tut mir auch nicht leid. Also.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Arschloch. Absolut. Absolut. Ja. Also absolut. Und das, bevor das Ganze hier auch eskalieren kann, kommt eben der Bob, der tote Abraham Lincoln, rum und geht dazwischen und sagt dann zu Carl, dass es jetzt wirklich Zeit sei, dass er geht. Und dann gibt es nochmal so ein kurzes Techtelmechtel zwischen eben Bob und Carl. Und dann Bob droht Carl eben auch Gewalt an. Dann sagt er irgendwie so, hör mal, ich dachte, du bist mein Freund, aber hier glaub nicht, dass ich irgendwie dich nicht irgendwie besiegen könnte. So mehr oder weniger sagt er, er ist unverblümt. Aber gut, er verabschiedet sich dann irgendwie so recht süffisant von Linda, also das ist seine Ex, und geht.
Ja. Ja, Carl ist jetzt in der Küche des Apartments, wo die Party stattfindet, und schleudert genervt einen dort stehenden Kürbis gegen die Wand. Ja, da haben wir es. Da ist Halloween. Ja, und auf der Küchenzeile sitzt eine in Lack und Leder gekleidete Frau mit einem weißen Porzellangesicht. Also so einer Maske, wie man die kennt von so, also Porzellanfiguren halt einfach.
Das ist creepy, ne?
Auf jeden Fall.
Weil es so sehr emotionslos gemacht ist. Das ist wirklich, das finde ich
es scary. Könnte auch eine von Jokers Ladies sein, die irgendwie so im Hintergrund sitzen. Ne? Ja. Sie sagt jetzt hier, dass es nicht sehr befriedigend sein kann, sich an einem Gemüse abzureagieren. Ja.
Oder ist der Kürbis eine Frucht, sagt sie irgendwie sowas. Ne?
Ja. Diskutiert sie direkt.
Ja, aber
das ist so wie mit Erdbeeren Nüsse sind. Und
ja,
so.
Aber das ist so von Beginn an so hochgradig sexuell aufgeladen. Das ist spannend.
Ja, da gibt es ja gleich noch Sprüche, mein lieber Mann, so, ich dachte so, wow, wem fällt das ein? Ja, er entschuldigt sich jedenfalls und sie spricht ihn darauf an, dass sie gehört habe, was seine Freundin gesagt habe. Und er betont direkt, dass es seine Ex-Freundin sei und dass es nicht so ist, wie sie behauptet. Wow. Jetzt sagt er auch, dass auf gewisse Fehler auch berechtigte Strafen folgen sollten. Naja, und dann antwortet sie, dass dagegen auch nichts zu sagen sei.
Ja, und dann wird's echt creepy, weil Carl sagt dann irgendwie so, er wolle nicht unhöflich sein, aber gerne wissen, was sie ist, also ihr Kostüm. Und sie antwortet, ein Leichensack. Auf der Einladung stand, man solle kommen, wie man ist.
Das ist sehr schön.
Also, und erklärt dann irgendwie so weiter, irgendwie so eine synthetische Schale mit einem Körper darin. Und dann öffnet sie dieses Lackkostüm, ja, und man sieht ihr schweißbedecktes Dekolleté. Ja, das ist schon sehr, alles sehr, sehr sexualisiert, was da gezeigt wird. Und glaube ich auch, dass also fürs amerikanische Publikum, die sind wahrscheinlich irgendwie an die Decke gesprungen.
Ja, und das meinen die dann auch mit hart, ne? Oder mit brutal.
Ja, ja, genau.
Die schwitzt brutal,
genau. Man sieht den Dekolleté und ja, Carl, dem macht das sichtlich scharf. Aber die Fremde antwortet, dass sie gehen muss, bevor sie noch den Rest ihres Verstandes verliert. Also das ist schon, ja, sehr, sehr schön gemacht. Und Carl antwortet, dass man sich ja vielleicht mal wieder sieht, worauf sie dann direkt entgegnet, dass er ja direkt mitkommen könnte. Was, ja, Carl dann offensichtlich auch nur zu gerne annimmt. Und er fragt dann noch nach ihrem Namen. Und sie fragt ihm aber dann, ob er einen Lieblingsnamen habe. Und er antwortet Molly. Und sie so, ja, dann heiße ich Molly, so mehr oder weniger hat sie es gesagt. Also das ist schon so Master and Servant. Also sehr SM-Arren gehaucht, finde ich.
Ja, ja. Ja, Carl folgt Molly nach Hause in ein runtergekommenes Loft.
Also ganz kurz, ja. Also ich habe ja meine Frau, ja, auch auf einer Party kennengelernt, ja. Bin da also auch mal nach Hause gefolgt, ja. Wenn du so einer Lady nach Hause folgst, ja, und die wohnt in so einer ranzigen Bude, ja. Da bleibst du doch nicht. Das wundert man sich da nicht so ein wenig, ja. Die hat eine Maske auf, benimmt sich seltsam, ja, und wohnt in so einer Ranzbude.
Das ist schon hart. Das ist ja ähnlich auch so diese Szene in Hellraiser, ne? Wenn Julia da ihre Liebhaber mit nach Hause nimmt und die und mit nach oben auf den Speicher bringt. So, wer will denn da sein? Ne? Egal, wer einen mit nach Hause nimmt. Genau, aber andererseits ist es dieses Loft hier auch sehr schön. Ne? Also so von der Räumlichkeit, man könnte das jetzt auch schön machen. Ne? Wenn das jetzt im Grunde so auf dreckig gemacht wäre oder auf kaputt gemacht wäre. Also ich meine, solche Wohnungen hat man ja oft in US-Filmen, wo so Künstler dann wohnen oder Fotografen und alles ist so ein bisschen, es war bei einer Fabrik, aber man möchte irgendwie, dass es modern ist und möchte aber auch noch Teile der Fabrik behalten. Und so sieht diese Wohnung auch so ein bisschen aus, könnte man denken. Aber sie ist halt wirklich einfach abgefuckt und ranzig untergekommen. Da ja wohnt keiner mehr. Da ist ja auch keine Einrichtung im Sinne von...
Ja, das ich scheint auch schön irgendeine Hausbesetzung zu sein.
Ja, das ist ganz komisch. Aber gut, sie hat ja auch keinen Namen, ne? Warum festen Wohnsitz?
Ja, genau. Und sie fragt ihn ja jetzt, ob er bei Jin bleibt, was ihn dann bejaht. Also sie fängt an, direkt ihn abzufüllen und Karl muss sich einen Gin aber irgendwie selber zubereiten. Also sie sagt dann irgendwie so hier da in dem Schrank oben irgendwie, in diesen zwei Küchenschränken, die es da gibt, sei das. Und während er das dann macht, also sich seinen Drink irgendwie macht, beginnt Molly sich langsam von dieser Latexkluft zu befreien und sitzt dann nun mit ihrem ja schweißbedeckten Körper nur in Unterwäsche auf dem Sofa. Es wird nicht besser, denn sie sagt, sie könnte eine ganze Packung Zigaretten zwischen ihren Beinen anzünden, so heiß sei ihr.
So ein Spruch, ey.
Und Karl sollte mal herkommen und mal fühlen. Und er dreht sich um und ist erstmal so ein bisschen überrascht, glaube ich, dass sie da in Unterwäsche sitzt, aber kommt natürlich dann sofort, weil er irgendwie geil wie Sau ist und legt seine Hand zwischen ihre Beine. Und Karl sagt dann irgendwie so, er denkt, eine ganze Stange Zigaretten könnte man da anzünden. Und geht dann so langsam mit der Hand Richtung Schritt von Molly und sie schlägt aber dann die Beine übereinander und klemmt damit auch Karls Hand ein. Mhm. Der fragt dann irgendwie, ob er sich täuscht, also er geht in die Offensive, ob er sich täuscht oder ob er hier gerade irgendwie so eine sexuelle Ouvertüre spiele, worauf Molly antwortet, dass sie keine Ouvertüren spiele, der Vorhang gehe auf und er bleibt zu. Das ist natürlich auch sinnbildlich sehr schön gesagt.
Ja. Ja, also das ist alles irgendwie interessant, sag ich mal, für so eine Serie. Und das ist auch interessant, dass die Produzenten nicht selber gesagt haben, so, das könnte Probleme geben. Weil ich weiß nicht, gab es denn da auch tatsächlich in den USA vielleicht mal die eine oder andere Folge, die dann auch geschnitten wurde?
Nee,
fürs Fernsehen?
Nee, das ist ja wie heute noch, dass du in Amerika viel Pay-TV hast, die im Grunde genommen machen können, was sie wollen. Deswegen hast du ja auch diese Walking Dead-Geschichten und die sind ja alle brutal bis zum Abwinken.
ja, ne? Gut.
Klar gibt es da bestimmte Grenzen, insbesondere was das Sexuelle betrifft. Und da war Tales from the Crypt ja auch immer wieder mal im Schussfeld von irgendwelchen Konservativen, die gedacht haben, so, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht bringen. Aber am Ende des Tages ist es Privatfernsehen.
Mhm. Und
ich glaube, da gibt es nichts, wo einer sagt, so, hier könnt ihr nicht bringen. Da gibt es dann maximal die eigene hausinterne Zensur oder Moralkeule, die sagt so, hier, nee, jetzt ist gut.
Naja, hier geht Karl jetzt auf jeden Fall in die Offensive und spricht Molly jetzt quasi direkt an, ob man denn jetzt hier Sex haben werde. Aber das findet sie jetzt nicht ganz so anziehend, das Ganze. Aber letztlich, kommt es ja dann doch dazu, ne? Also Karl ist jetzt hier so ein bisschen enttäuscht, denn eigentlich macht sie ja einen guten Eindruck. Und er hat sich das auch, glaube ich, direkt so vorgestellt. Und eigentlich, wenn wir uns an die Küchenszene nochmal erinnern, dann legt sich es ja auch drauf an. Also, ne, so. Ja, und dieser fängt jetzt trotzdem an, Molly zu streicheln und ihre Brüste zu berühren. Und schließlich vereinbart man, dass man beim Vornamen bleibt, keinerlei Vorlieben nennt und die Masken aufbehält. Alles soll anonym wie möglich bleiben. Mit den Vorlieben finde ich schwierig, der Rest kann man ja machen, aber keinerlei Vorlieben, wenn man Sex haben will?
Ja.
Finde ich jetzt auch, aber gut, vielleicht sprechen wir einfach nur von rein raus,
ja,
und dann ist klar.
Ja, keine Ahnung, genau, irgendwie so anonym wie möglich zu bleiben. Ja, genau, der hat sich dann irgendwie so hinter sie gesetzt, wie du gerade sagtest, und dann irgendwie von hinten ihre Brüste berührt und dann sagte sie auch schon so, damit hat er schon wieder, er sei auf dem richtigen Weg.
Ja, gut. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja, wir sehen jetzt Karl neben dem Bett auf Molly liegen und bumst sie. Ja, sie benutzen den Boden, ist halt härter als das Bett da. Und dann geht's zur Sache. Und sie sagt ihm jetzt, dass er alle Schmerzen rauslassen soll, es ihr geben und alles an ihrem Fleisch auslassen soll, so wie er es möchte. Auch hier war ich direkt wieder bei Hellraiser. Also erstmal auch dieser Boden, da sind wir wieder bei dem Speicher oben. Und auch das mit den Schmerzen, ne? Weil wir wissen ja jetzt erstmal nicht genau, was meint die jetzt eigentlich, aber vermutlich, also eigentlich weiß man es schon, weil man geht jetzt auch auf seine miese Laune ein damit und das Problem, was er mit seiner Ex-Frau hatte. Das meint sie vermutlich. Und halt dieser ganze Mensch ist halt einfach negativ geladen. Und das könnte natürlich auch an Schmerzen liegen. Also psychische Schmerzen, wohl bemerkt. Na, Karl wirft Bolly auf den Bauch und nimmt sie nun von hinten. Auch das ist alles sehr grob. Und
sehr explizit vor allen Dingen.
Ja, eben. Also gut, es ist ja kein Hardcore, so, aber es ist halt sehr hart von der Darstellung. Also sowas hat man ja in Kinofilmen seltenst.
Ja. Vor allem auch, was sie jetzt ihm sagt, ne, wie du gerade sagtest, er bumst sie von hinten und sie sagt, er soll ihr wehtun, so wie sie ihm wehgetan haben, die anderen Frauen. Und Karl fickt Molly immer härter und man muss es so hart ausdrücken und sagt dann irgendwie so und fragt er und Molly antwortet, mehr du verdammter Dreckskerl. Also das ist, ja, heftig. Und dann sehen wir eben, während dieser ganzen überaus harten, fast schon vergewaltigungsartigen Penetration, Mollys Augen, die so schwarz sind, wie von einem Dämon, und die hat ihre Fäuste geballt, als hätte sie sehr große Schmerzen, und da läuft Blut aus ihren geballten Fäusten. Und dem Moment, wo wir das sehen, schreit Karl auf, weil er ja eben offensichtlich gekommen ist. Das ist eine so sehr unangenehme Szene.
Absolut. Ja, also diese ganze Szene, das, was gesprochen wird, ist unangenehm. Wie es dargestellt wird, ist es unangenehm. Und jetzt haben wir hier eine schöne Szene mit, also eine schöne Kamerafahrt. Wir sehen jetzt die Küche von Mollys Wohnung. Das ist, wie gesagt, alles sehr spärlich eingerichtet. Und Karl liegt auf dem Bett und wacht gerade auf. Und er hat hier einen Kater, denn er hat ja hier was getrunken, Alkohol von gestern, und ist auf jeden Fall ziemlich angeschäkert und sieht plötzlich eine Gestalt in der Tür stehen. Irgendwie so ein Schwarzer, der auf einmal auftaucht. Der steht einfach im Flur und ist auch so schnell wieder verschwunden, wie er gekommen ist.
Der reißt irgendwie den Mund so weit auf und zittert. Wie du gerade sagtest, sehr schnell verschwunden. Ich weiß nicht, ob das ein Jumpscare gewesen sein soll oder einfach nur zur Stimmung. Ich fand es so ein bisschen, ja. Oh.
Damals war es einer.
Ja, wahrscheinlich. Karl ist auf jeden Fall verwirrt.
Ja, Karl macht sich jetzt auf die Suche nach Molly. Er geht jetzt hier in den Flur und diese kommt plötzlich aus einem dunklen Zimmer heraus. Und er fragt, ob noch jemand hier sei. Aber sie sagt, ja, dass da nichts ist. Er fragt dann halt, was sie denn hier macht. Also sie gibt keine Antwort darauf und fragt sie, was sie macht. Und sie hat dann irgendwie so ein Sägewerkzeug. Also diese Sägen mit diesen Sägen, was so an der Seite hängt. Ja, ich kenne das natürlich auch von der Holzverarbeitung, aber man kennt es natürlich auch von der Pathologie. So, ne?
Ja. Also und, im Horrorfilm eine klassische Knochensäge, die sie da in der Hand hält, ne?
Ja, es gibt sowas auch mit so Schleifaufsätzen, ne, für Holz und so, aber das ist natürlich hier doch ganz klar eine Knochensäge.
Weil ihre Antwort ist ja schön, denn sie sagt, sie bastelt einen Ständer und Karl, ich glaube, der ist so verwirrt, der will doch irgendwie wissen, ob sie Künstlerin ist. Sie antwortet aber dann irgendwie so, wir haben doch irgendwie vereinbart eben, über nichts miteinander zu reden, nichts voneinander zu wissen und geht dann irgendwie so ein bisschen weiter und lässt ihn mehr oder weniger links liegen.
Genau, und Karl hatte auch den Eindruck, dass sie eine Künstlerin sein könnte, wegen dem Loft, wo ich sagte eben so,
ja,
das ist so eine typische Künstlerwohnung. Ne? Ich meine, sie kann ja auch keinen großen Eindruck auf ihn machen, weil hinter dieser Maske kann er sie eigentlich ja gar nicht wirklich einschätzen, ne? So, die
genau,
könnte ja
du,
auch
hast ja, du hast ja gar keine Gesichtsregung. Ne? Also du
genau.
Das ist schon auch schon spooky. Ne? Jetzt sehen wir hier, Karl, der sitzt wieder auf dem Bett, wie eben schon von dir kurz erwähnt, offensichtlich stark verkatert. Molly kommt und hat Karl einen Drink gemacht, den er trinken soll. Sagt, dann ging es ihm besser. Und beide legen sich dann irgendwie wieder aus dem Bett. Und Karl, der noch irgendwie so völlig euphorisiert ist von letzter Nacht, sagt dann irgendwie so, sie habe ihm seine Wut, seinen Drang, anderen weh zu tun, genommen. Also der hat offensichtlich einen sehr guten Sex gehabt. Und der ist sichtlich angetan von Molly, aber die wiederum mit dem Rücken ihm zugewandt sehr ablehnend reagiert. Und dann ist es so, dass Karl irgendwie so sagt, so komm, ich will mehr von dir wissen und ich will irgendwie alles erfahren und hier und da und es, lass uns den nächsten Schritt gehen, sagt sie irgendwie, nein, und er will dann sein Gesicht zeigen und nimmt auch die Maske ab. Und sie antwortet, nein, alles bleibt so wie gestern gesprochen. Und Karl lässt sich aber davon nicht irgendwie arg beirren. Und das ist eben die Natur, die er hat. Er flirtet weiter und will Molly gewinnen. Und Molly schläft aber dann ein. Und das macht Karl wütend. Und er sagt dann auch irgendwie so, das kannst du mit mir nicht machen. Und dreht sie ziemlich aggressiv auf den Rücken von der Seite und erzählt ihr oder sagt ihr seinen Namen und dass er Finanzbuchhalter sei. Und dann, genau dann nimmt er erst die Maske ab. Vorher hat er es gar nicht gemacht. Das war ein Fehler. Ja, sie reagiert ziemlich abweisend.
Ja, wenn der seine Maske abnimmt, dann würde ich auch abweisend reagieren.
Ja, der ist echt ein fieser Otto.
Widerlich, ja, total. Das ist auch ganz gut, dass man da keinen genommen hat. Oder vielleicht hat man auch da bewusst keinen genommen, der irgendwie bekannt ist, um irgendwie so einen fremden Widerling, wo man denkt, ah, hier, das Gesicht, das kennt man nicht so, der macht einen unangenehmen Eindruck, den nehmen wir.
Ja, vielleicht, ja. Vielleicht.
Wir haben irgendwie so einen Arnold Schwarzenegger, der taucht ja irgendwann auch mal in so einer Episode auf, ne? Oder
Kyle MacLachlan
und so, ne? Ja, genau, er hat auch mal eine Regie geführt, genau. Das sind so Leute, die könnten das natürlich auch spielen, so ein Widerling, ne? Aber wenn das so anonymisiert ist, was ja auch zu so einer Maskenfolge überhaupt passt, das Thema Anonymisierung, das ist schon ganz gut gemacht, finde ich.
Ja, natürlich, du hast eben im Gegensatz zu einem bekannten Schauspieler kein vorheriges Bild in deinem Kopf vom Typ, was man ja immer hat eigentlich, ne, wenn man jemanden kennt.
Ja, wie gesagt, das macht Karl hier noch wütender und er steht jetzt auf und geht ins Bad, um sich abzureagieren. Dort öffnet er den Spiegelschrank und durchsucht jetzt die verschreibungspflichtigen Medikamente, also in der Hoffnung, dass irgendwo der Name von ihr steht, von Molly, aber der Name ist weggekratzt. Ja, das würde mich ja auch extrem nervös machen dann, wenn ich da bin. Ich meine, interessant, dass da eigentlich sonst nichts ist in der Wohnung, aber ein Spiegelschrank mit den Medikamenten irgendwie gefüllt sind.
Ja, er wird auf jeden Fall immer misstrauischer und beginnt dann irgendwie in der Küche, Anführungsstrichen Küche, Mollys Handtasche zu durchsuchen, wo auch ein Portemonnaie drin ist, wo aber auch nur leere Blätter drin sind. Und dann fängt er an, die Küchenschränke zu durchsuchen, aber auch alles ebenfalls alles vergebens. Denn selbst auf den Briefen, die er findet, steht immer nur Bewohner, aber kein Name.
Ist auch so, könnte auch so ein Psycho-Move aus Polanskis Der Mieter sein. Dass Polanski irgendwann seinen eigenen Namen nicht mehr finden kann in der Wohnung.
Ja. Und ja, jetzt hier, wir erinnern uns, dass Molly eben ja Karl diesen Drink gegeben hat, damit sein Kater weggeht. Und wir sehen jetzt hier, wie Karl immer schummriger wird. Und alles scheint irgendwie immer mehr verschwommen zu sein. Und er torkelt dann eben bis zu dieser Tür, aus der Molly eben mit diesem Werkzeug gekommen ist und geht dann dort hinein. Molly, die pennt glücklich und selig offensichtlich weiter im Schlafzimmer. Und in diesem Raum, in dem er sich jetzt befindet, befindet sich eine Werkbank und so ein Schrank mit so Glasscheiben. Und zwar stark verschmutzten Glasscheiben. Und Karl wischt dann so mit der Hand eine Scheibe sauber und ja, kann aber auch nicht so recht was erkennen und öffnet diese Schranktür. Und dort sieht er die abgezogene Gesichtshaut von 5 Personen, über die dann auch zum Teil schon so eine Kakerlake krabbelt. Unter anderem auch von dieser Person, von dieser farbigen Person, die ihm eben im Traum oder im Halbtraum erschienen ist. Da hängt die abgezogene Haut. Leatherface wäre, glaube ich, happy in der Bude.
Ja, und wo du das sagst, denn erinnerst du dich an das Cover von Texas Chainsaw 3D? Dieses zweite Cover, was den Film in der Unrated-Fassung gezeigt. Irgendwie, es gab so ein alternatives Cover. Und da hängen, meine ich, auch auf einem so einem Bild mehrere Masken, ähnlich dargestellt, wie das hier in dieser Folge ist. Da musste ich eben sofort dran denken, als ich das wieder gesehen habe, dass das ist so Leatherface 3D. Muss mal gucken. Also da gab es so unterschiedliche Artworks. Könnte ja sein, dass es irgendwie, also das ist natürlich schon irgendwie so eine TCM. Hommage. Ja,
natürlich.
Ganz klar. Natürlich. Und das ist natürlich etwas, da hätte dann wiederum das deutsche Publikum Probleme mit haben können, weil es dann da vielleicht jetzt weg gewesen wäre. Ich habe die Serie damals im Fernsehen verfolgt, da war es natürlich geschnitten. Aber es gab dann ja auch diese Videoauswertungen. Damals, ich glaube, es gab 5 oder 6 VHS-Kassetten immer mit jeweils 3 oder 4 Folgen. Und selbst die waren ja alle geschnitten. Ich war ab 18 und irgendwie fehlte irgendwo irgendwas. Von daher, ich weiß aber auch nicht, ob Mollys Masken dabei war. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das natürlich für die Amerikaner jetzt wahrscheinlich das kleinste Problem gewesen.
Ja, ja, absolut, absolut. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Es wird ja jetzt auch nicht wesentlich expliziter, muss man sagen.
Ja, und Panik torkelt er jetzt zurück ins Schlafzimmer und greift Molly an und will wissen, wer diese Leute da sind oder vor allem, wer sie ist. Und jetzt ringen die beiden miteinander und fallen vom Bett und Molly versucht, an die elektrische Säge zu kommen. Die geht direkt hier in die Offensive rein. Und ja, Karl bekommt aber die Oberhand und setzt sich auf Molly und will nun wissen, was unter ihrer Maske ist. Und jetzt packt er, jetzt greift er quasi in ihre Haut, weil er will eigentlich die Maske abnehmen, aber greift in die Haut und zerfetzt damit dann ihr Gesicht. Und da muss ich tatsächlich auch an die Szene in S denken, wenn Pennywise am Ende des ersten Teils, also in dem Break von dem 1990er S, diese Batteriesäure ins Gesicht gesprüht bekommt und er sich so das Gesicht so abzieht. Hat mich ganz stark daran erinnert, halt auch dieses weiße Geschminkte. Ne?
Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Aber das ist natürlich jetzt hier etwas, ja, das funktioniert sehr gut, sieht auch wirklich gut aus, wie so ein Marshmallow-Teig.
Ist auch immer fies. Ich finde es immer fies, wenn man was im Gesicht abzieht irgendwie. Und insbesondere, wenn man so mit den Fingernägeln also reingeht, wie er es macht.
Genau. Ja, und Karl bekommt jetzt plötzlich Krämpfe und windet sich vor Schmerzen. Molly kann sich befreien und steht auf. Nun steht sie über Karl und sagt, dass es keine Maske ist. So bin ich von Geburt an. Wir wissen ja, er hat ja auch was getrunken. Ne? Sie hat ihm ja einen Drink gebracht.
Kater. So, genau, ne? Das ist ja das, wieso er die Krämpfe jetzt hat.
Genau, das setzt jetzt hier langsam alles ein, weil der Körper natürlich jetzt auch aktiv wird und dann merkt, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Und ja, mit ihr ja offensichtlich auch nicht.
Ja, genau, genau, genau. Aber sie ist so ein bisschen beeindruckt von ihm, weil sie sagt dann irgendwie so, du, keiner deiner Vorgänger hat es so lange aufrecht gehalten, wie du es getan hast.
Also, er ist ja auch gut gebaut, so. Ne?
Genau, ja, der ist auf jeden Fall trainiert, ne? Und ja, Molly schmeißt dann hier jetzt nochmal die Säge an. Ja, man kann nur erahnen, was sie macht, aber sie fängt, also man kann es auch ein bisschen sehen, aber sie fängt an, Karl eben die Gesichtshaut abzuschneiden.
Mit so einer Säge. Das ist auch Kunst. Ordentlich. Sie ist doch eine Künstlerin.
Ja, natürlich ist sie eine Performance-Künstlerin.
Ja, Hautkünstler. Ja. Ein Hautjob. Ja, und jetzt sehen wir, wie Molly an der Werkbank steht und mit einem Pinsel das Gesicht von Karl liebevoll präpariert. Also vermutlich irgendwas hier so eine Firnisse ist es am einen balsamieren und stellt es dann zu den anderen Gesichtern im Schrank und schmiert sich ein wenig Restblut von der Säge auf die Lippen und schmeißt die Säge nochmal an. Ja, jetzt wissen Sie auch, was sie meinte mit Ständer, den sie baut.
Genau, wo die Gesichter draufhängen. Ja.
Ja, also sie hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt.
Ja, die eigentliche Folge ist vorbei. Wir sehen jetzt nochmal den Crypt Keeper, der spielt immer noch Karten und sagt, ja, dass dies natürlich auch eine Möglichkeit sei, einem das Fell über die Ohren zu ziehen. Das ist immer, ja, so ein Witz muss man mögen, aber es gehört auch ein Stück weit zur Serie. Er macht dann noch einen Witz irgendwie darüber, wie toll die beiden doch zusammenpassen und spielt dann weiter Poker mit seinen 2 Skeletten, die wir auch schon zu Beginn gesehen haben.
Manchmal beneide ich den Crypt Keeper für seinen Job. So, der scheint ja offensichtlich nicht zu sterben. Dem scheint es an nichts
immer
zu mangeln.
Spaß zu haben.
Erzählt Geschichten so.
Ja. Ja, diese Folge ist auf jeden Fall zu Ende.
Ja, und diese Folge hat mir tatsächlich beim dritten Durchgang sehr viel besser gefallen. Beim ersten Durchgang war ich unkonzentriert. Da habe ich sie mir einfach nur angeguckt und so runtergeguckt und dachte, okay, ja, weiß ich nicht. Beim zweiten Mal mit Skript kam sie mir schon näher. Aber jetzt beim dritten Mal hat sie sehr gut funktioniert. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, finde ich, funktioniert sie noch mal besser von ihrer ja schon pervertierten Art her. Also ja, wenn man das so sich so durchliest oder man darüber spricht, dann ist es tatsächlich drastischer unter Umständen, als wenn man sich das anguckt, weil man natürlich auch schon sehr verdorben ist, so von dem, was man im Leben gesehen hat. Ne? Aber wenn man sich das jetzt auf die 90er Jahre mal zurück betrachtet, ist es schon hart.
Ja, ja, natürlich, also. Natürlich.
Und das ist natürlich auch wirklich, ich weiß jetzt nicht, 6. Staffel, die Serie startete 88, oder?
Weiß ich gar nicht. Ja.
Auf jeden Fall noch irgendwie so in den letzten 3-4 Jahren der 80er. Das heißt, diese Folge ist also aus den 90ern. Das passt ganz gut. Wir haben ja hier unsere Molly, die ist ja eher so fetischmäßig gekleidet, wo sie meinte Müllsack, so Latex, zweite Haut, passt auch wieder zur Hautgeschichte. Dann haben wir Hellraiser natürlich hinter uns. Wir kennen alle Texas Chainsaw Massacre zu dieser Zeit. Also sind schon viele Elemente drin, die uns irgendwie vertraut sind oder die auch eigentlich dem damaligen Horrorzuschauer vertraut sein müssten, aber es waren natürlich damals Themen, die einfach immer noch problematisch waren. Heute sieht das ein bisschen anders aus.
Es war wohl Mitte 90er, 95er soll es das gewesen sein.
Ja,
das ist 94 oder 95, irgendwie sowas.
Genau. Und da war ja viel
das,
so
das sieht
mit
man
SM
auch tatsächlich vom Stil her, finde ich. Ja. Mhm. Tatsächlich, ja, ja. Ja, klar, natürlich. Hatten wir auch die ich weiß gar nicht, Hellraiser 3, von wann war der?
3, genau, ja, der ist 93 ja, und ne? Dann kam Hellraiser 4 schon. Ja. Ja? Genau. Ja, hier unsere Angelique hat sehr viel mehr Ähnlichkeit mit unserer Molly, als dass Molly jetzt mit Pinhead irgendwie eine Ähnlichkeit hätte, ne? Vom Design her. Aber ja, wie gesagt, im Fernsehen wird das wahrscheinlich auch hier gestutzt gewesen sein, zumindest was die wenigen Gore-Szenen jetzt angeht. Die funktionieren ja eher im Kopf, aber diese sexuellen Ebenen, die ja, die werden vielleicht hier auch drin gewesen sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine interessante Episode.
Ja, absolut. Ja, schön. Ja, ich mag die Folge auch. Ich mag sie wirklich. Ich mag eben diesen sexuellen Unterton und dieses im Grunde genommen auch, das ist ja auch viel 90er, die da drin steckt, diese toxische Männlichkeit und dadurch aber auch jetzt hier die Rache der Frau quasi, wenn ich das mal so interpretieren darf. Zumindest mache ich so, Rache eben an dem Mann, der eben sich an Frauen vergeht.
Diese Folge hätte auch ganz hervorragend in der Serie The Hunger auftauchen können. Das ist diese Serie, die quasi auf Tony Scotts Film basiert, was eigentlich Quatsch ist, denn bis auf den Namen hat das Ganze eigentlich nichts damit zu tun und der Tatsache, dass in 5 Episoden David Bowie der Host ist von dieser Serie. Und wenn es dann Bowie nicht ist, ist es Terrence Stamp, der diese Folgen ankündigt. Und die haben nämlich immer irgendwie so sexuelle Inhalte, also meistens auch so Beziehungsgeschichten, Betrug und Rache und sowas alles. Insgesamt sind diese beiden Staffeln eher langweilig, aber es gibt so die eine oder andere Folge, die ist ganz okay. Aber der gesamte Stil von dieser Serie erinnerte mich sehr stark an diese Episode und inhaltlich halt sowieso.
Du, schöne Folge. Schön, dass wir nochmal eine Tales from the Crypt-Folge hier rausgehauen haben, die, wie ich finde, richtig schön, auch ein schönes Kontrastprogramm zum Oktober darstellt mit ihrer Art und Weise. Von daher bin ich happy, dass wir es heute gemacht haben.
Genau. Da werden wir mal gucken, ob wir uns dann nächstes Jahr nochmal, ich habe ja eine Folge, die das müssen wir unbedingt machen, da der Name fiel eben schon.
Okay.
So.
Ja, da okay. Habe ich auch Bock drauf.
Gut, dann würde ich sagen, dann schaltet ein, wenn es heißt, der 31. Oktober ist angebrochen.
Genau, oder so.
Gut, bis dann.
Macht's gut, ciao.